Wir haben ja bereits den Text gelesen in Josua 10. Da könnt ihr auch gerne hin aufschlagen. Zu Josua 10, das ist weiter vorne in der Bibel, nach den fünf Büchern Mose. Da kommt das Buch Josua und da sind wir im 10. Kapitel. Wir haben bereits einiges gesehen in diesem Buch. Wir haben gesehen, was das Ziel dieses Buches ist, nämlich die Erfüllung der Verheißung Gottes an das Volk Israel, ihnen das Land zu geben. Darum geht es, dass Gott seine Verheißung an Israel erfüllen wird. Wir haben gesehen, wie verschiedene Kämpfe geführt wurden, wie verschiedene Schlachten geschlagen wurden, wie verschiedene Herausforderungen bisher zu überwinden waren. Und heute kommen wir zu einer neuen Art der Bedrohung, eine neue Art des Kampfes, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und so wie Manuel es auch angedeutet hat, es ist ein Text mit Dingen, die für unsere modernen Ohren vielleicht nicht sehr angenehm sind. Sollten es jedenfalls sein. Es ist nichts Angenehmes von dem, was wir lesen. Das ist völlig richtig. Und es sollte uns auch zu denken geben, wenn wir an die Zukunft denken, an das Gericht, das Gott bringen wird, auch über die Menschen, die wir kennen, die nicht zu ihm gehören. Das wird auch ein schreckliches Gericht sein. Schlimmer als das, was wir heute lesen. Und es sollte uns zu denken geben, es sollte uns ernst machen, wenn wir diese Texte anschauen, wenn wir darüber denken, wie die Welt wirklich funktioniert. Also lasst uns jetzt mit dem nötigen Respekt an Gottes Wort herangehen und verstehen, was es bedeutet. Und wer Näheres dazu wissen möchte, warum das so geschehen muss, da kann er nochmal die Einleitung sich anhören. Dann wird dieses Thema angeschaut, warum mussten diese Völker so ausgelöscht werden, wie es in diesem Text beschrieben steht. Verweise ich einfach mal dahin. Ich möchte noch um Gottes Beistand und um Erleuchtung beten. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du zu uns sprichst heute, dass du dich geoffenbart hast. Danke für diesen wunderbaren Text aus Josua, dass wir nehmen können, um zu lernen über wer du bist und wie du dein Volk führst, Herr. Vielen Dank dafür. Bitte segne die Worte, segne die Herzen, öffne sie, dass dein Wort darin aufgehen kann. In Jesu Namen, Amen. Dieser Text hat eine gewisse Gliederung. Ich habe es jetzt mal folgendermaßen gegliedert. Zu Beginn sehen wir den wachsenden Widerstand, also die Bedrohung der Mission. Es geht heute um die Mission Gottes, wie er seine Mission ausfüllt. Dann sehen wir den Kampf in einer ersten Phase. Da wird die Mission entschieden. Dann kommt ein Einschub, das wundersame Wirken Gottes, die Mission von oben betrachtet, könnte man sagen. Dann als Viertes eine zweite Phase des Kampfes, wo die Mission erfüllt wird. Und als Fünftes sehen wir den Kampagnenabschluss. Die Mission wird vollendet. Wie kann also Gott Sieg haben? Wie kann Gottes Volk Sieg über ihre Feinde erlangen? Das ist die Frage, die dieser Text uns stellt. Wie können sie Gottes Mission erfüllen, das Land einzunehmen? Wir halten uns also vor Augen, Gott ist dabei, seine Verheißung an Israel zu erfüllen. Er ist dabei, ihnen das Land zu geben. Und darum geht es auch in diesem Text wieder. Das muss der Hintergrund sein, vor dem wir ihn verstehen wollen. Also, das Volk hat einen Auftrag von Gott, das ist die Mission des Volkes, nämlich das auszuführen, was Gott sagt. Und Gott hat einen Plan, nämlich seine Mission durch Israel auszuführen. Diese zwei Dinge. Israel erfüllt die Mission Gottes und Gott erfüllt seinen Plan durch Israel. Und wie greifen diese beiden ineinander? Und das werden wir heute betrachten in diesem Text. Wie greifen die ineinander? Auf der einen Seite das Volk, das ausführt, auf der anderen Seite Gott, der selber die Verheißung erfüllt. Da schauen wir uns also den wachsenden Widerstand an. Beginnen wir einmal hier mit einem Überblick. In den ersten fünf Versen sehen wir, dass fünf Könige sich zusammentun, um gegen Gibeon zu kämpfen. Angeführt von dem König von Jerusalem, Adoni-Sedek. Ich habe hier einmal eine Karte mitgebracht. Dort auf der östlichen Seite sehen wir Gilgal. Dort sind die Israeliten. Dort ist Gibeon in der Mitte. Und diese fünf roten Striche sind die fünf Könige, die sich verbünden gegen Gibeon, weil sie sich verbündet haben mit Israel. Das haben wir letzte Woche in der Predigt betrachtet. Gibeon hat sich verbündet mit Israel, wenn auch durch List, aber es ist eine echte Verbündung eingetreten. Hier habe ich sie die Allianz der Angst getauft. Wir sehen nämlich in Vers 2, dass diese Könige sich fürchten. Da steht, dass er König von Jerusalem, Adoni-Sedek, sich aufmacht, weil er sieht, hey, Gibeon und Israel, die gehören jetzt zusammen. Das ist ein Problem. Denn die Entfernung von Gibeon nach Jerusalem sind nur 9 Kilometer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, ganz oben ist Gibeon, ja, oben in der Mitte. Und Jerusalem habe ich hier eingekreist, rot. Das sind nur 9 Kilometer Entfernung. Also Jerusalem ist unmittelbar bedroht von diesem Bündnis zwischen Gibeon und Israel. Und so macht er sich auf. Er sagt, sie fürchteten sie sich sehr, Vers 2. Sie fürchten sich vor diesem Bündnis. Und er ruft sich Leute zusammen. Er ruft Könige zusammen. 5 verschiedene Könige. Ich habe sie hier eingekreist. Eine der weitesten Städte, wo man genau weiß, wo es ist, ist Lachish auf der westlichen Seite, ganz am Rand des Bildes. Das sind ungefähr 43 Kilometer zwischen Jerusalem und Lachish. Ja? Also Eglon wäre möglicherweise noch weiter. Ist man sich nicht ganz sicher, wo die geografische Lage von Eglon ist. Deswegen habe ich jetzt Lachish genommen als Anhaltspunkt. Also 43 Kilometer. Also er schickt schon relativ weit Kunde, um sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Ah, dankeschön. Okay, danke. Kann ich ein bisschen... Ah ja, ein Laserstrich ist das. Okay. diese 5 Könige, sie verbünden sich aus Angst. Und Angst ist ein absolut prägendes Thema in Josua. Die Feinde haben Angst vor Josua. Immer wieder lesen wir davon, dass ihre Herzen schmelzen zum Beispiel oder dass sie aus Angst agieren. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder das Volk Gottes, dem Gott Mut zuspricht, wo er sagt, fürchtet euch gerade nicht, habt Mut, greift zur Handlung. Wir sehen bei den Feinden, wie Angst immer zu verschiedenen Reaktionen führt. Ne? Wir hatten zum einen zu Beginn Jericho. Ne? Jericho fürchtet sich und was machen sie? Sie verbarrikadieren sich, sie schließen sich ein. Wir lesen nicht von einem einzigen Kämpfer in dieser Stadt. Schließen sich ein. Dann haben wir gesehen, Ai wird angegriffen von Israel und verteidigt sich. Da sind Leute da, die kämpfen und sie besiegen sogar Israel einmal, weil Israel ungehorsam gewesen war. Und dann sehen wir Gibeon, ebenfalls handelnd aus Angst, hat Angst davor, was Israel antun könnte und sie greifen zu einer List und schließen durch diese List ein Bündnis mit Israel. Und hier sehen wir jetzt die letzte mögliche Reaktion meines Erachtens. Mir fiel keine weitere Reaktion ein, die man haben könnte. Jetzt sehen wir hier, wie sich Leute zusammentun, um Israel anzugreifen, aktiv. Und das ist die letzte ausführlichere beschriebene Schlacht in Josua. Ich denke auch aus diesem Grund. Wir haben jetzt die verschiedenen Bedrohungen, die verschiedenen Reaktionen von Angst gesehen. Und jetzt ist hier die letzte. Wie kann Israel damit fertig werden, wenn sie aktiv angegriffen werden von ihren Feinden? Wenn die Feinde auf sie zukommen, wenn die Feinde sich verbünden, wenn sie organisiert und strukturiert sind, wenn sie erfahren sind, wie wird Israel sich da schlagen? Das ist die Frage. Die Feinde Gottes sind also stets von Angst angetrieben. Sie sind von Angst angetrieben. Und sie verbünden sich gegen Gibeon. Warum gegen Gibeon? Wie gesagt, sie hatten ein Bündnis geschlossen mit Israel und stellten besonders für Jerusalem eine akute Bedrohung dar. Und es ist auch durchaus verständlich, nicht wahr, dass sie gegen Gibeon vorgehen. Es ist so ein bisschen feige, ne? Also wir müssen uns alle stellen und Gibeon, ja, die greifen zu so einer List und eigentlich sind es tapfere Krieger, aber in dieser Situation ziehen sie zurück und halten sich zu den Feinden und nicht zu uns hier, die wir doch eigentlich zusammengehören. Ist durchaus verständlich, dass sie also gegen Gibeon vorgehen. In Vers 1 lesen wir auch am Ende, die Einwohner von Gibeon hatten mit Israel Frieden gemacht und sie wohnten in ihrer Mitte. Also da scheint es wirklich eine Verbindung gegeben zu haben. Ja? Nicht nur, naja gut, jetzt müssen wir sie halt leben lassen, sondern sie haben sich wirklich mit ihnen verbündet. Und das führt zu Angst. Also haben wir hier in diesen ersten 5 Versen den Konflikt aufgeführt, den der Text dann zu lösen hat. Der Konflikt ist, kann Israel auch gegen eine Allianz von Königen bestehen? Und kann Israel auch dann bestehen, wenn sie selbst angegriffen werden von einem Feind, der aggressiv gegen sie vorgehen möchte, der sie auslöschen möchte? Sind sie dazu in der Lage? Und das werden wir in den nächsten Versen sehen. Genau, das ist dann die Flucht in den nächsten Versen. Also die Verse 6 bis 11 beschreiben dann den Kampf in der ersten Phase. Ja, wir haben jetzt die Einleitung gehabt, die Mission wird bedroht, jetzt haben wir den entscheidenden Kampf, wo die Mission entschieden wird. Gibeon unterzieht, Vers 6 steht, dass sie Boten zu Josua ins Lager nach Gilgal schicken. Sie lassen ihm sagen, zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm rasch zu uns herauf, errette uns, hilf uns. Sie unterziehen ihrem neuen Bündnis, also direkt mal in der Probe, ne? Wie ernst meint ihr das? Wenn jetzt 5 Könige gegen uns angreifen, werdet ihr dann auch noch für uns da sein? Und ich kann mir vorstellen, Josua hätte gute Gründe gehabt zu sagen, ja, seht ihr, jetzt habt ihr es, ne? Habt ihr uns reingelegt? Jetzt haben wir so ein Bündnis und jetzt bringt Gott diese anderen Völker gegen euch, um euch auszulöschen, damit wir dieses Bündnis nicht einhalten müssen. Geschieht euch recht. Dann stirbt mal und wir werden die dann später erledigen. Aber so ist das nicht, denn sie hatten einen Bund geschlossen, sie hatten ihr Wort gegeben. Im Namen ihres Gottes hatten sie gesagt, wir werden euch leben lassen, aber das umfasste viel mehr als nur leben lassen. Wie widersprüchlich wäre es denn gewesen zu sagen, ja, wir lassen euch leben, aber wenn andere euch töten, dann seid ihr selbst dran. Nein, sie haben sich wirklich verbündet und haben gesagt, wir stehen für euer Leben ein, wir wollen für euch da sein. Sie haben es versprochen und sie halten sich an ihr Wort. Und so macht sich Josua also auf mit einer Schar von Kriegern. Ja? Vers 9 sagt uns, dass Josua plötzlich über sie kommt, plötzlich über die Feinde kommt. Aber was steht davor? Vers 8. Der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. Josua musste schnell handeln. Und ich bin mir sicher, dass er diesmal, auch wenn es im Text nicht berichtet ist, nicht einfach gehandelt hat, sondern sicherlich den Rat des Herrn eingeholt hatte. Und er musste schnell handeln. Ja, die Bitte von Gibeon ist absolut schnell, sehr dringlich. Zieh deine Hand nicht ab. Komm rasch, errette uns, hilf uns. Sie flehen ihn an und so handelt er rasch, handelt er schnell, kommt er plötzlich über die Feinde. Und Gott gibt ihm vorher ein Wort mit. Fürchte dich nicht vor ihnen. Warum? Ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. In diesen Worten sehen wir die Barmherzigkeit unseres Gottes. Er könnte agieren durch Befehl, nicht wahr? Er könnte sagen, geh hin, bekämpfe sie, belagere sie, ohne ihm zu sagen, wie es ausgehen wird. Und Josua hätte im Vertrauen auf Gott durchaus handeln sollen. Das geht, das wäre okay gewesen. Aber Gott gibt ihm eine Verheißung. Er sagt nicht, ja, vertrau mir mal, wie das ausgeht. Das macht er manchmal, was macht er hier nicht? Er gibt eine Verheißung und sagt, du wirst es schaffen. Du wirst diese Feinde überwinden können. Und was macht Josua mit dieser Verheißung? Wozu führt diese Verheißung? Die Verheißung führt nicht dazu, dass Josua sagt, ach so, wenn das so ist, ja, dann bleibe ich noch ein bisschen, ne? Wenn Gott sagt, dass das sowieso so ausgehen wird. Gott hat mir versprochen, dass am Ende der Kampf gewonnen werden wird. Er sagt mir, dass die Feinde nicht werden bestehen können. Da brauche ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber machen, wie das jetzt im Einzelnen aussieht. Das wird dann schon hinkommen. Im Gegenteil, ne? Vers 9 ist direkt nach diesem Wort. Da kommt er plötzlich über sie. Er geht die ganze Nacht hindurch. Er ist angetrieben, er ist motiviert davon zu wissen, Gott hat mir versprochen, dass Sieg für mich zu holen ist. Und dann geht er hin. Und er handelt schnell. Die Frage für uns ist, hat die Verheißung Gottes für uns genau diese Wirkung? Wenn wir lesen, dass Gott etwas versprochen hat, denken wir dann, naja, das wird schon passieren, ne? Bete ich mal, dann wird das irgendwie eintreffen. Oder motivieren mich die Verheißungen zu sagen, jawohl, hier gibt es etwas, was ich einnehmen kann. Hier gibt es etwas zu überwinden, wo Gott gesagt hat, das ist zu schaffen. Es sollte nicht zu Entspannung oder zu Faulheit sogar führen. Ich habe ein Beispiel. Beispiel, das ihr bestimmt alle schon kennt. Ja, wenn man sagt, man glaubt an die Auserwählung. Ja, dass Gott schon bestimmt hat, wer am Ende in den Himmel kommen wird. Dass diese Messe schon gelesen ist, ja. Dann wird gesagt, ja, dann könnt ihr ja überhaupt nicht evangelistisch tätig sein. Ja? Warum soll ich denn überhaupt noch evangelistisch tätig werden, wenn es doch eh schon entschieden ist? Vielleicht hat das manchmal die Wirkung auf uns, dass wir dann faul werden, dass wir untätig bleiben. Aber das sollte nicht so sein. Und das sehen wir hier bei Josua. Josua wird tätig. Es motiviert ihn zu wissen, hey, da steht schon fest, wie es ausgeht. Also, lass uns diesen Sieg einnehmen. Sollte uns auch motivieren, wenn wir wissen, dass es gewiss ist, dass Gottes Wort Wirkung haben wird. Wenn wir genau wissen, dass es nichts gibt auf dieser Erde, das davon abhalten kann, dass seine Gemeinde errettet wird am Ende, dann sollten wir umso eifriger dazu übergehen, das Wort weiterzugeben und es treu weiterzugeben. Aber wir wissen, wir müssen jetzt nicht aufpeppen. Es gibt nichts, was wir hinzufügen müssen. Wir können das Wort weitergeben, wie es ist. Und es wird Wirkung zeigen. Und das sollte uns antreiben, zu handeln. Also Josua ist eifrig. Er zieht willentlich in den Kampf. Ich möchte die Verse 10 bis 11 lesen. Und der Herr erschreckte sie, also die Feinde Israels, diese 5 Könige mit ihren Heeren, erschreckte sie vor Israel und schlug sie in einer großen Schlacht bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach auf dem Weg nach der Anhöhe von Bet-Horon. Und sie schlugen sie bis Azekah und bis Makeda. Der Herr ist es also hier, der vor Israel hergeht. Er erschrickt die Feinde. Er schlägt sie mit einer großen Schlacht bei Gibeon. Und richtigerweise sollte es heißen, er jagte ihn nach auf dem Weg nach der Anhöhe von Bethoren und er schlug sie bis Azekah und bis Makeda. Das sind alles Verben, die Gott ausführt. Er ist es, der das tut. Er ist es, der diese Dinge tut. Die Feinde sind also in Panik verfallen, so könnte man das besser übersetzen. Ja? Die Übersetzung, die Manuel hat es so ähnlich formuliert. In Panik, in einen Schrecken versetzt. Sie sind völlig aufgelöst vor Israel. Und sie werden geschlagen in einer Schlacht. Und Vers 11 steht dann, und es geschah, als sie vor Israel flohen. Ja, was denn nun? Fliehen sie jetzt vor Gott oder vor Israel? Was ist jetzt ihr Problem? Und die Frage stellen wir uns doch auch oft in unserem eigenen Leben, ne? Wir haben diese Idee manchmal in unserem Kopf, das aufzuteilen zwischen, ja, wenn Gott es tut, dann müsste ich gar nichts damit zu tun gehabt haben. Dann bin ich einfach passiv zu Hause gewesen und habe nichts unternommen und Gott hat einfach dazu geführt, dass es passiert ist. Und vielleicht ist das manchmal so. Aber der Text hier macht überhaupt keine Unterscheidung. Er sagt, ja, der Herr erschreckte sie und der Herr schlug sie, aber sicherlich benutzte er dafür die Israeliten und ihre Schwerter und ihr Kampf und ihre Anstrengung, ihr Blut, ihr Schweiß. Dies war das, was Israel tat und doch wird das genauso Gott zugeschrieben wie die, die in Vers 11 am Ende durch die Hagelsteine sterben. Ob sie durch die Hagelsteine gefallen waren oder durch die Schwerter gefallen waren, sie waren alles zu Gottes Ehren. Alles ist geschehen zu Gottes Ehren. Alle sind ihm zuzurechnen und seiner Handlung. Und so dürfen wir bei uns nicht sagen, na, ich will Gottes Kraft sehen in meinem Leben. Ich will sehen, wie Sünde überwunden wird in meinem Leben. Ich will verstehen, welchen Weg ich gehen soll in meinem Leben. Ich möchte, dass Gott die Schlachten meines Lebens schlägt. Und manchmal meinen wir damit, ich möchte nichts Anstrengendes erleben. Ich möchte einfach zu Hause sitzen und dass mir die Versuchung weggenommen wird und dass ich überhaupt keine Lust mehr habe auf irgendwelche Sünden und ich möchte einfach, dass mir der Wille Gottes auf dem Silbertablett serviert wird und ich möchte nichts unternehmen dafür. Das ist das falsche Anliegen, wenn wir das so meinen und meinen, ich möchte nichts Anstrengendes haben in meinem Leben. Das ist nicht eine Zweiteilung, die Bibel hier macht. Die Bibel sagt, hey, wenn es durch Gottes direkte Hand, durch die Hagelsteine geschieht, hat Gott es gemacht. Wenn es durch die Schwerter der Israeliten geschieht, hat Gott es gemacht. Und so geht es auch uns. Wir wollen eine Versuchung überwinden zum Beispiel. Und wir beten, Gott, tu doch was, dass diese Versuchung nicht mehr mich überkommt, dass ich sie nicht mehr erleben muss. Und was machen wir dann dafür? Gar nichts. Wir sitzen dann und wieder kommt die Versuchung und wieder fallen wir rein und wundern uns, Gott, warum hast du nichts gemacht? Manchmal macht es Gott so, ne? Die Geschichten kennen wir doch und die sind toll. Wenn einfach ein Mensch von einem Tag auf dem anderen Christ wird und plötzlich überhaupt kein Verlangen mehr hat, diese Sünde zu tun, die Versuchung spielt keine Rolle mehr für ihn. Das ist super. Aber wisst ihr, was viel gewöhnlicher ist, was viel öfters vorkommt, ist, dass Gott das Ringen und das Kämpfen und das Aufgeben eines Menschen benutzt, um seine Kraft zu zeigen. Wo der Sieg errungen wird, heißt nicht, da hat Gott nichts zu tun gehabt, das war in eigener Kraft geschehen. Sondern Gott hat die Kraft dieses Menschen benutzt, die Fähigkeiten eines Menschen benutzt, um etwas zu tun. Ich denke an ein anderes Beispiel. Wir schauen in die Welt und wir sehen Armut und wir sehen Dekadenz und wir sehen, dass die Leute unmoralisch leben und wir sagen, Gott, tu doch was! Und sitzen zu Hause vor unserem Fernseher und an unseren Handys oder sitzen schweigsam in der Schule, sagen nichts und regen uns auf, dass nichts passiert auf dieser Welt. Gott, warum machst du denn nichts? Ja, vielleicht will er dich benutzen, ein bisschen weniger Unmoral in der Welt zu sehen. Vielleicht will er dich benutzen, einen anderen Menschen für Jesus zu erreichen. Und dann dürfen wir nicht sagen, die Bibel lässt es nicht zu, dass wir dann sagen, aber dann geschieht es doch in eigener Kraft. Nein, geschieht es nicht. Gott benutzt da, wo du bist, deine Stellung, die du hast, deine Fähigkeiten, die du hast, die Fähigkeiten, die er dir geschenkt hat, die benutzt er, um seine Mission zu erfüllen. Genauso wie wenn er ganz plötzlich ganz Deutschland zu Christen machen würde, ohne irgendwelche Einflüsse von uns. Kann er machen. Ihm sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber vielleicht will er ja dich benutzen, um ein bisschen weniger Unmoral in der Welt zu sehen, um ein bisschen weniger Sünde in der Welt zu sehen. Ein bisschen mehr seine Liebe zu zeigen. Das tut er oft durch sein Volk. Das tut er oft durch Anstrengung, durch Begabung, die wir haben. Darum sind wir aufgefordert, unsere Fähigkeiten und unsere Zeit einzusetzen, unsere Kraft einzusetzen und sie zu formen und besser zu machen, dass wir besser werden, dass wir bessere Werkzeuge in Gottes Hand sein können. Es sollte uns antreiben, besser mit unseren Fähigkeiten umzugehen und sie besser einzusetzen. Und so hat Gott also seine Verheißung erfüllt. Und er hatte Josua nicht gesagt, wie es passieren wird. Aber Josua geht einfach und er fängt an. Und was hat er erlebt? Ende von Vers 11. Die Zahl derer, die durch die Hagelsteine starben, war größer als die Zahl derer, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Da hat Gott ein Wunder dann gewirkt. Etwas Außergewöhnliches getan. Genauso wie durch die Schwerter. Und so ist es doch bei uns auch. Ne? Gott hätte ja auch durch die Hagelsteine einfach alle auslöschen können. Wäre kein Problem gewesen. Wäre kein Problem gewesen. Hätte Israel sich nicht anstrengen müssen. Aber er macht das meiste und lässt so ein kleines bisschen über, ne, für die, dass sie auch etwas getan haben, dass er sie benutzt hat, dass sie merken, wie Gott seine Kraft in ihnen gewirkt hat und wie sie Teil der Ausführung seiner Mission sein durften. Ist das nicht großartig? Und so ist es auch für uns. Ne? Es ist eigentlich schon erledigt. Und das sehen wir in den nächsten Versen auch wieder, ab Vers 16. Eigentlich ist alles schon entschieden, ne? Nach diesem Kampf jetzt, nach Vers 11. Eigentlich ist alles entschieden. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Sie fliehen. Darauf gehen wir gleich näher ein. Sie fliehen und fliehen ganz weit weg. Und eigentlich ist alles entschieden. Und trotzdem darf Josua mit dem Volk dann Teil dessen sein, wie diese Mission weitererfüllt wird, ja? Weitererfüllt wird. Also das ist die Schlussfolgerung aus diesem ersten Kampf, aus dieser ersten Kampfphase. Gott verherrlicht sich und er handelt manchmal übernatürlich und manchmal ganz natürlich, auf eine natürliche Weise, aber da dürfen wir Gottes wirkende Hand nicht übersehen. In den gewöhnlichen Dingen des Alltags, wenn wir Disziplin aufbauen, wenn wir unsere Zeit gut einsetzen, wenn wir unsere Fähigkeiten einsetzen für ihn. Genau das benutzt Gott, um seine Mission auszuführen. Also sie fliehen dann, so geht die Geschichte weiter, sie haben sich versammelt. Hier ein Strich. Gibeon, da haben sie sich versammelt und sie fliehen hier nach Beth Horon, das nicht sehr weit ist. Ne, ihr seht hier die Gebirgskette, die kann man, glaube ich, gut erkennen. Und dann außen um diese Gebirgskette herum nach Azekah und hier unten ist Makeda. Das sind so ein paar 40 Kilometer, ja. Hier unten, Gibeon nach Makeda. Also fliehen ziemlich weit, ne? Marathon ziemlich, genau. Fliehen sie bis nach Makeda. Dann kommen wir zu dem dritten Punkt, das wundersame Wirken Gottes. Und diese Verse stellen jeden Ausleger vor gewisse Probleme. Nein, nicht Probleme, Herausforderungen, so will ich es nennen. Wir haben hier einen Text, den habe ich jetzt, hier sind die Verszahlen, den habe ich folgendermaßen jetzt eingeteilt. Ja, zum Verständnis, dass wir verstehen, was diese Verse in Verse 12 bis 15 uns sagen möchten, ist das wichtig. Wir haben die Verse 1 bis 5, die uns eine Art Einleitung geben, Hinführung zum Text. Die bauen das Problem auf, sie erklären uns, warum oder was jetzt passiert, welcher Konflikt zu überwältigen ist. Dann haben wir die Kampfphase, das ist dieser große Kasten hier. Diese Kampfphase, an einem Tag werden diese Ereignisse alle beschrieben. Und dieser ganze Kampf hier, der ist eingeteilt in drei verschiedene Abschnitte. Ja? Wir haben die Verse 6 bis 11, die wir jetzt betrachtet haben. Dann kommen die Verse 12 bis 15 und die Verse 16 bis 18. Und ich habe das jetzt so gemacht, weil die Verse 6 bis 11 eigentlich super übergehen in die Verse 16 bis 28. Ja? Die Handlung geht eigentlich erst hier weiter. Und hier haben wir so einen kleinen Einschub. Die Verse 12 bis 15 sind ein Einschub. Und sie bilden gewissermaßen eine Klammer um die Ereignisse des Tages. Sie sind eine Klammer um diesen ganzen Kampf. Sie erklären uns genauer und aus göttlicher Perspektive gewissermaßen von oben, deswegen habe ich das so betitelt, wundersames Wirken, die Mission von oben, vermitteln uns, wie Gott von oben in der Mission teilhat, in einer genauen Art und Weise. Und dann geht der Text unten weiter. Hier die Vers 28 gebildet hier, ich habe das so als Ring dargestellt. Wenn ich den so umdrehe, dann geht es besser. Wenn so ein Ring bildet den Übergang, die Überleitung zu dem letzten Abschnitt, wo dann endgültig die Schlacht dann geschlagen ist, die Mission ist erfüllt und dann gibt es eine theologische Schlussfolgerung am Ende und Einordnung der Dinge, die passiert sind. Ja? Also das ist jetzt der Aufbau und das ist wichtig zum Verständnis von, was die Verse 12 bis 15 uns zu sagen haben. Ja, ich habe zunächst einmal die Klarheiten aus diesen Versen. Ich lese sie einmal vor besser. Da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach in Gegenwart Israels, Sonne, stehe still in Gibeon und du, Mond, im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel. Und Josua zog wieder ins Lager nach Gilgal und ganz Israel mit ihm. Die Dinge, die klar sind aus diesen Versen, sind die folgenden. Wir sehen, dass sie parallel zum Bericht des Kampfes gehen. Ja? Deswegen dieses Schaubild. Sie sind also parallel. Sie sind nicht etwas, was jetzt anschließend passierte, ja, nach diesem Kampf, sondern sie sind etwas, was den ganzen Tag beschreiben, was Josua getan hat und was der Herr getan hat. Das zweite Unstrittige ist, dass die Verse 12b bis 13a ein Gedicht sind. Ja? Also ich lese vor, was da jetzt Gedichtsform hat im Hebräischen. Sonne, stehe still in Gibeon und du, Mond, im Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Das ist auf jeden Fall ein Gedicht und poetisch verfasst. Und zum Abschluss, Vers 14, sehen wir auch, was der Autor selbst für eine Schlussfolgerung aus dem davor beschriebenen zieht. Und das ist folgendes, es war kein Tag diesem gleich. Und er sagt nicht etwas über das Wunder, was geschehen ist, sondern er sagt weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel. Also das Staunen des Autors besteht darin, dass Gott sich erniedrigte und in seiner Barmherzigkeit auf einen Mann hörte. Es ist nicht geschehen, vorher noch nachher, sagt er. Schauen wir uns gleich näher an. Also das sind die Klarheiten, ja? Das sind sozusagen die Eckpfeiler, die wir jetzt haben, um unsere Auslegung jetzt voranzubringen. Ja? Jetzt gibt es einige Herausforderungen, die ich jetzt aufgelistet habe. Was bedeutet es, dass Josua zu dem Herrn sprach? In der Schlacht, da steht, da redete Josua zu dem Herrn. Manche übersetzen befiehlt Josua dem Herrn oder sowas ähnliches. Ja? Also, was bedeutet das? Dann haben wir die nächste Herausforderung. Wer befiehlt dem dann der Sonne und dem Mond? Also wer ist es, der diese wörtliche Rede tatsächlich ausführt? Ja, Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen und so weiter. Ja, wer sagt das denn? Und was ist mit diesem Gedicht gemeint, dass die Sonne und der Mond stehen blieben? Also wie haben wir das zu verstehen, was dieses Gedicht so beinhaltet? Und als Viertes, wie ist dann Vers 15 zu erklären? Ja, da steht, Josua zog wieder ins Lager nach Gilgal und ganz Israel mit ihm. Auch eine kleine Herausforderung. Bleiben wir mal da. Also erste Herausforderung. Was bedeutet, dass Josua zu dem Herrn sprach? Wir müssen auf jeden Fall festhalten, dass Josua hier nicht auftritt wie ein Befehlshaber und sagt, Gott, jetzt mach das mal so. Oder dass er zu der Sonne gar, ja, wenn wir das jetzt als Josuas Worte nehmen würden, ja, dass er zu der Sonne spricht und zu dem Mond und sagt, so, jetzt handelt mal so. Das ist es auf jeden Fall nicht, sondern ich denke, wir haben es so zu verstehen. Josua spricht zu dem Herrn, heißt er bittet den Herrn, er bringt eine Petition an den Herrn, er richtet seine Bitte an den Herrn. Und was Inhalt der Bitte ist, muss irgendetwas sein, was damit zu tun hat, dass sie den Kampf gewinnen. Vers 14, ja. Weil die Erhörung des Gebetes der Stimme Josuas ist, dass der Herr für Israel kämpfte, steht Vers 14, ja. Er hörte auf die Stimme eines Mannes. Warum? Weil er für Israel kämpfte. Also es muss irgendetwas sein, was mit der Errettung Israels in diesem Kampf zu tun hat. Das können wir schon mal festhalten. Die zweite Herausforderung, wer befahl der Sonne und dem Mond? Ja, in Vers 12. Wenn wir das erstmal lesen, würde man denken, das könnte oder müsste Josua sein, ne? Müsste Josua sein. Aber grammatisch, wenn man das jetzt anschaut, da redet Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter von den Söhnen Israels dahin gab und sprach. Und eigentlich steht da, und er sprach, ja. So, das könnte jetzt sein, er, Josua, sprach in der Gegenwart Israels, oder es könnte sein, er, der Herr, sprach in der Gegenwart Israels. Das ist beides denkbar, grammatisch. Das spricht jetzt nichts für das eine oder das andere. Warum ich jetzt denke, dass es Gott ist, der spricht, der diese Sätze sagt, ist folgendes. Josua ist natürlich ganz klarer Monotheist. Und warum er jetzt zu der Sonne und zu dem Mond sprechen sollte direkt, wäre jetzt ungewöhnlich zumindest in der Bibel, dass die Menschen die Schöpfung irgendwie befehlen. Sondern vielmehr sehen wir, dass Gott das tut. Ja. Das Zweite ist, dass in dem ganzen Abschnitt bisher wir gesehen haben, dass Gott der entscheidende Handelnde ist. Er ist es, der die Heere zerschlägt, er ist es, der den Sieg gibt, er ist es, der dafür sorgt, dass am Ende die Könige überwunden werden. Und da passt es, dass diese Erklärung von den Ereignissen des Tages in erster Linie Gott zugeschrieben werden und nicht Josua, sondern dass Gott es ist, der diese Dinge sagt. Und so passt es auch in die Theologie des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes hinein, zu sagen, dass Gott natürlich Sonne und Mond befiehlt und das Herr des Himmels gehört ihm. Ja, wir kennen solche Verse, dass sie in seiner Hand sind. Also es ist sehr wahrscheinlich, meines Erachtens hier zu sagen, Josua spricht zu Gott Uns wird nicht gesagt, was er sagt, aber es ist irgendeine Bitte um Erlösung, um Errettung in diesem Kampf. Und dann spricht der Herr zu der Sonne und zu dem Mond und befiehlt ihnen dieses Gedicht, was wir da gesehen haben. Ja? Also die erste Herausforderung. Zweite Herausforderung haben wir gemacht. Jetzt haben wir die dritte Herausforderung, und das ist meines Erachtens die größte. Was ist jetzt gemeint mit diesem Gedicht? Ja? Dann bleiben Sonne und Mond stehen, steht da. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ich habe jetzt nur zwei, die ich für im Bereich des Möglichen halte. Zum einen könnte man sagen, die Erde hört auf zu rotieren. Ja? Also die Erde ist angehalten und das ganze Universum ist irgendwie kurz auf Pause und trotzdem konnten sie kämpfen, trotzdem geht am Ende dann die Sonne irgendwie unter. Ist alles im Bereich des Möglichen für Gott. Das ist die eine Erklärung. Die Erde hört auf zu rotieren, also Gott hat ein absolut außergewöhnliches Wunder gewirkt. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Und das Zweite ist, dass die Sprache eine bildliche Beschreibung des Kampfes ist, ja, in kosmischen Begriffen. Also, dass Sonne und Mond für Israel kämpfen, als bildliche Rede für das, was Gott für Israel tat. Sozusagen die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos war für Israel. Dieser Kampf konnte sozusagen nicht anders ausgehen. Für diese erste Auslegung, dass die Erde aufhört zu rotieren, ich nehme da jetzt ein bisschen Zeit, weil ich glaube, dass das ist, was man normalerweise kennt. Zum einen ist das die traditionelle Auslegung, also das ist die Auslegung, die viele Leute über Jahrhunderte hinweg auch so genommen haben. Und ein Pro, das ich hier nicht aufgeführt habe, ist Vers 13, die Erzählung, da ist nicht klar am Ende, so blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Da ist nicht klar, ob das nicht auch Teil eines Gedichtes ist. Ob das nicht auch Teil eines Gedichtes ist. Wenn das Erzählung ist, dann würde das natürlich auch dafür sprechen, dass die Sonne, also dass die Erde aufhörte zu rotieren, so möchte ich sagen. Also dass die Sonne stehen blieb, ist klar, weil hier, das hier steht. Was damit gemeint ist, das ist die Frage. Und der Sinn des Wunders nach dieser Auslegung wäre also, dass der Tag verlängert wird, damit Israel Zeit hat, die Schlacht zu Ende zu schlagen. Ja? Das wäre also der Sinn des Wunders. Oder könnte sein, weil ich habe hier, haben wir Gibeon. Da ist Gibeon und hier ist Ajalon, also die Sonne soll über Gibeon stehen und der Mond über Ajalon, über das Tal Ajalon. Das heißt, im Osten ist die Sonne und im Westen der Mond. Das bedeutet, dass es irgendwann früher am Morgen gewesen sein muss, wenn wir jetzt das wörtlich nehmen würden, also als die Erde hat aufgehört zu rotieren, dann wäre das irgendwann früh am Morgen gewesen. Dann könnte es sein, dass Josua sozusagen die Kühle des Tages verlängert haben wollte, um die Schlacht nicht in der Hitze des Tages schlagen zu müssen. Ist also auch denkbar. Gut. Und das könnte Gott auf jeden Fall tun. Das könnte Gott auf jeden Fall tun. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Er hat die Erde aus dem Nichts erschaffen. Er kann mit ihr verfahren, wie er möchte. Die zweite Auslegungsmöglichkeit ist, dass es hier tatsächlich eine bildliche Rede ist. Und damit meine ich, es ist auf jeden Fall Poesie. Also aus diesem Ansatz müssen wir also zumindest nehmen, okay, es ist eine poetische Beschreibung von dem, was passiert. Und die Frage ist, was ist denn jetzt der Referent in der Wirklichkeit? Ist da jetzt wirklich die Erde, die aufhört zu rotieren, oder ist da was anderes, was der Schreiber beschreiben möchte, ohne jetzt wirklich zu sagen, okay, da ist jetzt das ist jetzt passiert in der physikalischen Wirklichkeit. Also, diese Auslegung würde sagen, die Erde hört nicht auf zu rotieren, sondern diese Verse sind eine poetische Beschreibung der Schlacht, ja, in den Versen umher in Prosa erzählt wird. Und dafür spricht, dass wir im Alten Testament viele Parallelen haben, wo das genauso geführt wird. Wir haben in 2. Mose 14 das Volk Israel, das durch das Schilfmeer zieht, und dann kommen die Wasser hinunter auf das Heer des Pharaos. Und in 2. Mose 15 haben wir dann eine poetische Beschreibung dessen, was da passiert ist. Ja, wir haben Erzähltext in Kapitel 14 und dann Poesie in Kapitel 15. Genauso in Richter 4 und 5, da gewinnen die Israeliten eine Schlacht über Sisera in den Tagen Deborahs. Und in Kapitel 5 gibt es dann eine poetische Ausführung dessen, was passiert ist. Und dort finden wir sehr ähnliche Sprache. Ich möchte nur mal 2. Mose 15, Vers 16 lesen. Da steht zum Beispiel, Schrecken und Furcht überfällt sie, also die Einwohner Kanaans, wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, was du erworben hast. Also wir haben hier Menschen, die erstarren wie Steine. Und da wissen wir natürlich, da ist jetzt nicht gemeint, dass jetzt jeder, der in Kanaan gewohnt hat, eine Statue war plötzlich. Sondern wir wissen, das meint, wenn Gott auftritt im Kampf, dann müssen die Menschen zurückziehen, dann gibt es für sie nichts mehr auszurichten. Auch Habakkuk 3, Vers 11, ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Hinweis. Ich lese es mal vor. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung, also man könnte auch übersetzen, mit, dass sie stehen bleiben, treten in ihre Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Also hier haben wir genau eine Parallele von Gott, der auftritt im Kampf für Israel, der sich einsetzt für sie. Und Habakuk sagt, da bleiben Sonne und Mond stehen. Und dort haben wir kein Problem zu sagen, ja, das ist natürlich jetzt nicht so gemeint, dass die Sonne und der Mond in ihren Bahnen stehen blieben, sondern dass Gott auftritt und die kosmischen Kräfte einsetzt, freisetzt in seinem Kampf gegen die Feinde Israels. Was würde diese, achso, und die Psalmen und Jesaja haben natürlich auch sehr viele Reaktionen, ne? Von Flüssen, die klatschen, in die Hände klatschen, von Bäumen, die jubeln und so weiter. Beschreibung der Schöpfung, die beim Auftritt ihres Schöpfers außergewöhnliche Dinge, auch personenähnliche Dinge tun. Also das würde hier bedeuten, wenn wir diese Auslegung jetzt nehmen, würde bedeuten, dass Gott die Sonne und den Mond nutzte, um für Israel zu kämpfen, wie er die Sterne benutzte, das ist in Richter 5, Vers 20, ja, das sollen wir vielleicht auch lesen, Richter 5, Vers 20 steht, die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera, also hier die Sterne, die gegen die Feinde Israels kämpfen, und auch das nehmen wir natürlich in der Bedeutung von einer poetischen Ausführung. Also es würde bedeuten, Gott nutzte Sonne und Mond, um für Israel zu kämpfen, wie er die Sterne benutzte, um in den Tagen Deborahs gegen Sisera zu kämpfen, oder wie er also die Sterne in Staunen versetzte, als er in Habakuk 3 für Israel kämpfte. Also es geht darum, dass der Sieg allumfassend ist und Gottes Majestät vollkommen zur Schau stellt. Das wäre das Ziel des Ganzen. Und ich glaube, diese beiden schließen sich auch gar nicht unbedingt gegenseitig aus, diese beiden Auslegungen, sondern wir können von beiden etwas mitnehmen. Gott ist absolut in der Lage, die Erdrotation anzuhalten und alle Dinge, die damit einhergehen, Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu ist er absolut in der Lage. Aber wir wissen auch, dass der Autor eben das hier poetisch ausdrückt und er also mehr ausdrücken möchte, als nur zu berichten, was passiert ist. Sondern er möchte durch das, was passiert ist, sagen, schaut euch an, was Gott getan hat für dieses Volk. Er hat sie vernichtend geschlagen, und ob die Erde dabei aufhörte zu rotieren oder ob es in Anführungsstrichen nur Hagelsteine waren, die auf die Feinde gefallen sind, und ob es nur Gottes Kraft war, die die Schwerter der Israeliten antrieb, in beiden Fällen wird Gottes Majestät vollkommen zur Schau gestellt. Sie wird beschrieben. Also wir können zusammenfassen. Hier einmal die Gegenüberstellung. Genau, für die zweite Erklärung sprechen eben diese Punkte, die ich genannt habe. Entschuldigung, ich habe euch die Folie vorenthalten. Genau, und Vers 13 könnte übersetzt werden, nicht, dass das Volk sich an seinen Feinden gerecht hätte, sondern dass der Herr sich an dem Volk seiner Feinde gerecht hat. Das würde auch dafür sprechen, dass Gott eben der Aktive ist, ja, in all diesen Dingen. Also eine Zusammenfassung. Diese Punkte können wir also aus all diesem zusammenziehen. Ich hoffe, ihr konntet folgen und ein bisschen was mitnehmen über die Erzählform von der Bibel an dieser Stelle. Also wir sehen, Joshua bat Gott um Hilfe, seine Worte sind uns jedoch nicht überliefert. Das zweite ist, dass Gott Sonne und Mond befahlen und sie gehorchten. Diese Gehorsam hielt an, bis Gott oder Israel sich an seinen oder ihren, je nachdem wie man das übersetzt, Feinden gerecht hatte. Und die Perspektive wird uns gewahrt. Egal was jetzt die genauen Dinge sind, die passiert sind an diesem Tag. Wir wissen, da sind Hagelsteine gefallen. Wir wissen, der Herr hat den Kampf geführt. Und wir wissen auch das hier, Vers 14, dass das Erstaunliche an dem, was Gott getan hat, sei es die Erde anzuhalten und sei es nur die Hagelsteine, sei es nur diesen überwältigenden Sieg davon zu tragen. Das war, warum? Weil der Herr für Israel kämpfte und er auf die Stimme eines Mannes gehört hatte. Und das ist nicht passiert. Und das muss man sich vor Augen führen, muss man kurz überlegen, was das bedeutet. Mose war der Vorgänger Josuas und das hatte er nicht erlebt. Dass er eine Bitte an Gott richtet in dieser Form, so wie es hier eben, möchte ich jetzt nicht in der Grammatik mich verfallen, aber das wird so, wie es hier ausgedrückt wird, da redete Josua zu dem Herrn. Das wird in der Bibel nur dreimal verwendet. Einmal nach Josua und einmal von einer Gruppe von Personen. Also Josua ist zur Zeit der Niederschrift dieses Buches der einzige, wo das jemals passierte, dass Gott auf so eine Bitte hin reagierte und für sein Volk kämpfte. Das ist die Schlussfolgerung, die er zieht. Und was können wir daraus lernen? Ja, natürlich sehen wir hier den Einzelnen. Gott hört auf den einzelnen Menschen, auf den einzelnen Menschen seines Volkes. Er liebt es, zugunsten seines Volkes Antworten auf ihre Bitten zu liefern. Und zwar Antworten auf ihre Bitten zu liefern, die wunderbar sind, die die Kräfte der Schöpfung freisetzen, um für sie zu kämpfen und durch sie zu kämpfen, um ihn zu loben. Das ist das Erstaunliche. Wenn wir das jetzt lesen, dann sehen wir, Mensch, Gott hört auf einen Menschen und setzt die ganze Schöpfung in Bewegung, um dem zu hören. Und was bedeutet das für uns als Gottes Volk? Zu wissen, dass Gott auf die Bitten eines Menschen hört. Er erniedrigt sich zu diesen Dingen. Gott musste so nicht handeln und manchmal handelt Gott nicht so. Aber er liebt es, das zu tun und das tut er so gerne. Meistens liegt es nicht daran, dass Gott das nicht möchte, sondern es liegt daran, dass wir einfach nicht bitten, ne? Dass wir nicht beten, dass Gott doch in unserem Leben etwas bewirkt zu seiner Herrlichkeit. Also lass uns das tun. Der Punkt ist, Gott hat das benutzt. Die Bitte Josuas hat er benutzt, um dann die Schöpfung in Gang zu setzen oder anzuhalten, für Israel zu kämpfen. Und das ist das Erstaunliche. Wir sehen wieder Gott als Mittelpunkt der Handlung in Josua. Dann geht die Handlung weiter. Wir sehen die zweite Phase des Kampfes. Die Mission wird also verfolgt. Wir hatten, dass die Mission bedroht wird, dass die Mission dann entschieden wird in der ersten Kampfphase. Dann sehen wir, dass die Mission von oben betrachtet wird, durch Gottes Perspektive, dass er der Handelnde ist. Jetzt sehen wir also, dass die Mission verfolgt wird in den Versen 16 bis 27. Jetzt haben wir hier die Karte mit Marke da. Also diese Könige fliehen, ja. Hier oben irgendwo ist Gibeon, da an der Leiste. Da ist Gibeon irgendwo und sie fliehen über Bet-Horon, hier ist Azeka, nach Makeda. Und dort gibt es scheinbar eine Höhle. Und in dieser Höhle verstecken sie sich. Und das wird Josua gesagt. Dort sind diese Könige, sie sind geflüchtet und jetzt sind sie in dieser Höhle. Josua schließt sie ein und lässt die Feinde verfolgen. Und das ist sehr, sehr kluge Kriegsführung. Also er muss nicht viele Leute dafür absetzen, sie zu bewachen in dieser Höhle, weil er die Steine davor setzt. Und er weiß, die Feinde sind zerstreut, die Anführer sind jetzt hier. Wenn wir jetzt zugreifen, dann können wir möglichst den Kampf gewinnen. Dann wird er entschieden. Oder dann wird er abgeschlossen. So wird er weiter verfolgt. Ja? Er wird hier jetzt in diesem Abschnitt weder abgeschlossen, noch wird er entschieden. Ne? Gott hatte den Kampf bereits in der ersten Erzählpassage entschieden zugunsten Israels. Dann kommt nach diesem Kampf die Rückkehr nach Makeda. Also das Kriegsvolk ist dann ausgezogen von Makeda und in die Städte umher. Ne? Wir sehen hier zum Beispiel, hier ist Lachis, Eglon. Wo ist Debir? Ist hier nicht auf der Karte drauf. Da ist Hebron zum Beispiel, ja, also diese Könige hatten sich ja versammelt gegen Israel und jetzt sind sie hier in Makeda und die Israeliten verfolgen sie dann hinaus auf offenem Feld und sie flüchten in diese verschiedenen Städte hinein teils. Am Ende des Tages kommt dann Josua, kommen alle zurück zu Josua nach Makeda und er lässt die Höhle öffnen und er lässt die Könige herausholen und lässt die Regentin des Volkes auf die Nacken steigen. Und dann werden sie hingerichtet und ihre Leichen aufgehangen und dann in diese Höhle gelegt, begraben. Schauen wir uns das jetzt im Genaueren an. Also wir haben gesehen, Gott handelt an diesem Tag. Gott ist es, der sich dafür einsetzte, dass Israel gewinnt. Diese versteckten Könige werden also dann aufgefunden in den Versen 16 bis 18. Sie werden aufgefunden und sie tun hier etwas, was sehr, sehr gewöhnlich ist. Also das kennt man aus der Kriegsführung damals, dass Könige oftmals an den Höhlen flüchteten. Ja? Da gab es viele Höhlen, oftmals, hier scheinbar nicht, weil sie von der Höhle sprechen, bei Makeda. Aber oftmals gab es Höhlen eben in den Bergen und da konnte man sich verstecken. Und manchmal ging es gut, manchmal wurde man da nicht gefunden. Und in diesem Fall wurden sie gefunden und haben so ihr Ende gefunden. Sie fliehen vor Gottes Gericht und machen diese Höhle zu ihrer Zuflucht. Wir haben die kluge Handlung Josuas gesehen, er nutzt die Gunst der Stunde, um seine Feinde zu besiegen. Und in Vers 19 sehen wir einen ganz nachdrücklichen Befehl, sagt er, seid ihr, aber steht nicht still. Und das sind genau die Worte, die im Kontrast sind zu dem Mond. Also er sagt, über den Mond wird gesagt, der blieb stehen. Aber ihr nicht, ihr müsst gehen, ihr müsst euch bewegen, ihr müsst jetzt den Feinden nachjagen. Und Teil seines Befehls ist, schlagt ihre Nachhut, lasst sie nicht in ihre Städte kommen. Lasst sie nicht in die Städte kommen. Also dieser klare Kontrast, diese klare Aufforderung mit Nachdruck, verfolgt die Feinde, besiegt sie. Warum? Der Kampf ist schon entschieden worden. Wir sehen hier also einen eifrigen Josua und ein williges und vor allem gehorsames Volk. Sie gehen hinaus, sie bleiben nicht stehen, sie jagen ihren Feinden nach und nehmen dann diesen Sieg in Anspruch, den Gott schon geschlagen hatte. Ja? Ist so ein bisschen wie, ich habe mir das gedacht, wie beim Fußball. Ja? Da ist schon nach 15 Minuten steht es 5-0 und da ist jetzt nichts mehr, was entschieden werden muss im Spiel. Ist allen klar, wie es am Ende ausgeht und trotzdem muss man das Spiel noch zu Ende spielen. Ja? Man muss es zu Ende bringen, man muss den Sieg nach Hause fahren. Und so ungefähr ist es jetzt hier. Es ist alles klar, der Widerstand ist gebrochen. Die Niederlage ist zerschmetternd, das ist auch schon jedem klar. Und doch muss das Ding jetzt zu Ende gespielt werden. Sie müssen jetzt den Feind wirklich zu Ende schlagen. Also die erste Schlussfolgerung, die wir hier ziehen, ist der eifrige Josua, williges, eifriges, gehorsames Volk, das tut, was Gott möchte. Und das zweite ist, Gott ist derjenige, der die entscheidende Niederlage schon zugefügt hat. Und hier hilft er weiterhin, die Feinde zu besiegen durch sein Volk. Und das können wir für uns in Anspruch nehmen, nicht wahr? So ist es doch für uns auch. Wir haben auch schon einen entscheidenden Sieg von Gott errungen bekommen. Am Kreuz hat Jesus sein Leben gegeben und durch das Geben seines Lebens hat er seine Feinde überwunden. Er hat für uns den Tod überwunden, er hat für uns auch die Auswirkungen der Sünde auf dieser Welt überwunden. Und jetzt geht es für uns, diesen Sieg auszuleben in unserem Leben. Die Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen für uns und den Sieg wirklich nach Hause zu fahren. Wir sind nicht dazu gerettet worden, nichts zu tun, sondern wir sind dazu errettet worden, im Angesicht des Sieges Jesu am Kreuz und angesichts dessen, dass er jetzt, wie diese Anführer von in Josua, er hat die Feinde schon unter seinen Füßen. Er herrscht. Er ist da. Die Feinde sind schon zu seinen Füßen. Und jetzt geht es nur noch darum, dass wir angesichts dieses sicheren Sieges das ausleben in unserem Leben. Vers 20 sehen wir, vollständig geschlagen wurden sie, bis sie aufgerieben waren. Und dann, ja wie, was von ihnen übrig blieb, da blieb was über. Da blieb was über und die kommen in die Städte. Entgegen dem, was Josua gesagt hatte. Ne? Josua hatte gesagt, lass sie nicht in die Städte entfliehen. Das ist nicht gelungen. Das ist auch nicht weiter schlimm, aber das schürt für den Leser des Buches die Erwartung, ja, da muss noch was kommen. Ist noch nicht erledigt hier, die Geschichte. Ne? Da müssen sie nochmal nachgehen, da müssen sie nochmal die Städte einnehmen. Also da werden die Städte also noch belegt. Vers 21 ist entscheidend. Da zog das ganze Volk mit Frieden wieder zu Josua zurück in das Lager nach Makkeda. Im Gegensatz zu den wenigen in Vers 19, ja, das, was von ihnen übrig blieb, ja, die paar, die noch übrig geblieben sind, die kommen in die Städte. Im Gegensatz dazu, Josua und die Söhne Israels kommen zurück und zwar vollständig in das Lager und zwar in Frieden. Und niemand regte seine Zunge oder wörtlich schärfte seine Zunge gegen Israel. Also keiner konnte irgendetwas gegen sie sagen, keiner tat ihnen etwas. Sie kommen völlig zurück. Und wie kommen sie zurück? Vers 21, mit Frieden. Mit Frieden. Und hier ist ein Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden. Frieden kommt oft nach Gehorsam, nicht vorher. Nach Gehorsam. Manchmal warten wir auf Frieden, um zu wissen, soll ich jetzt gehorsam sein? Weiß ich nicht. Ich warte erstmal, ob ich darüber Frieden habe. Das ist nicht die Sache. Gott schenkt uns den Frieden dann, wenn wir das getan haben, was er uns befohlen hat. So wie hier. Er hatte befohlen, dass sie hinausgehen, hatte befohlen, dass sie gehen und jetzt bringt er sie in Frieden zurück. Schenkt ihnen Frieden. Auch wenn der Auftrag noch nicht vollständig zu Ende geführt ist, schenkt er ihnen Frieden angesichts ihres Gehorsams. Und das können wir für uns in Anspruch nehmen. Gehorsam zu sein erfordert nicht, dass wir zuerst Frieden haben. Oft ist es genau im Gegenteil, oder? Gehorsam zu sein ist nicht friedlich. Es ist nicht einfach. Es ist nicht angenehm. Aber zu wissen, wenn ich das tue, was Gott möchte, dann schenkt er mir seinen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist, was uns antreibt. Das zu tun, was Gott sagt. Diese Mission weiter auszuführen. Nicht zu sagen, ja, wir warten halt, bis irgendwann mal was passiert auf dieser Welt, bis Gott doch meine Nachbarn erreicht. Nein, wir sagen, wir machen das. Wir geben das Evangelium weiter, auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn wir uns vielleicht ein bisschen schämen manchmal. Wir wissen, wir sollen uns nicht schämen. Wir sollen uns nicht fürchten. Wir sollen die Kraft haben, das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Und dann schenkt uns Gott seinen Frieden. Schenkt uns seinen Frieden, nachdem wir gehorsam sind. Das ist also ein Prinzip, das wir hier herausziehen können. In Versen 22 bis 23 werden dann die Könige hinausgeholt, sie werden hervorgebracht und ihrem Ende zugeführt. In Vers 23, er bringt sie hinaus und er legt sie hin und lässt die, man könnte übersetzen, die Generäle Israels, also es geht hier um die kriegerischen Anführer, die Füße auf die Nacken dieser Feinde setzen. Und das tut er, um zu zeigen, dass sie gesiegt haben. Aber es ist interessant, was er sagt. Ja, wir schauen in Vers 24. Kommt herzu, setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen herzu und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Da sprach Josua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Seid stark und mutig, denn so wird der Herr an allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Also sagt nicht, jetzt haben wir die Feinde, jetzt setzen wir sie hin und jetzt wollen wir erstmal schön die demütigen. Ja, wir setzen alle unsere Füße auf ihren Nacken und wir unterdrücken sie und zeigen, was für tolle Kerle wir sind. Nein, sondern er sagt, schau mal, das hier ist ein Zeichen dafür, was Gott getan hat. Er hat die Feinde unterdrückt, er hat sie überwunden und er wird das genauso in Zukunft tun. Er wird das genauso in Zukunft tun. Wir sehen Parallelen dazu, Psalm 110, Vers 1, ja. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde setze zum Schemel deiner Füße. Wird auch im Neuen Testament wieder zitiert und gesagt, das ist, was passiert ist bei Jesus. Er sitzt zu Rechten Gottes und wartet jetzt darauf, dass seine Feinde endgültig zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Der Kampf ist wie hier schon entschieden. Die zappeln noch, aber es ist schon entschieden. Ein Zeichen der Überwindung Gottes über seine Feinde und eine Gelegenheit, das weiterzugeben, was Josua selbst ja empfangen hat. Ja? Josua ist jetzt das Sprachrohr. Er gibt die Worte weiter, die er selbst schon empfangen hat von Gott. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht, sondern seid mutig, seid stark. Warum? Weil Gott eure Feinde überwinden wird. Die Verse 26 und 27 sind dann eine sehr, sehr schnelle Erzählung. Ja? Viele Verben, wenig wörtlich oder gar keine wörtliche Rede. Er nimmt sie, tötet sie, hängt sie auf. Sie hingen an den Holzstämmen bis zum Abend. Und hier sehen wir in diesem kleinen Detail, Holzstämmen bis zum Abend, wieder den Gehorsam Josuas. Er hört auf Gottes Wort. Denn es wurde gesagt, wenn du das nicht tust, dann kommt eine Beschmutzung des Landes einher. Wenn Menschen aufgehangen werden, wenn sie für schuldig befunden werden, die Todesstrafe erleiden und ihre Leichen aufgehangen, dann müssen sie am Abend noch abgehangen werden. Weil sonst geht eine Beschmutzung des Landes einher. Dann seid ihr wie diese Menschen, die ihr jetzt austreibt. Müsst sie die Leichen hinunternehmen. Josua gehorcht also Gottes Worte hier an diesem Punkt. Das Ende der Feinde ist immer gleich, nicht wahr? Er hängt sie auf, hängt sie an Holzstämmen, sie hingen an den Holzstämmen bis zum Abend. Und dann sehen wir am Ende von Vers 28, ja? Er verfuhr mit dem König von Makkeda ebenso wie mit dem König von Jericho. Und wie mit dem König von Ai. Und in dem nächsten Abschnitt, in Versen 29 bis 39, sehen wir immer diese Vergleiche. Da wird gesagt, und er verfuhr mit ihm wie in dieser Stadt, und wie in dieser Stadt, und wie in dieser Stadt. Gottes Feinde finden immer das gleiche Ende. Und die Ironie dieses Textes ist, dass diese Feinde Zuflucht gesucht haben in einer Höhle. Da haben sie sich gesucht. Und was ist damit geworden? Es wurde ihnen erst zum Gefängnis, und dann wurde es zu ihrem Grab. Es wurde zu ihrem Grab. Und so enden alle Feinde Gottes gleich. Sie flüchten sich vor ihm und er übergibt sie in dem, wo sie dachten, sie hätten Zuflucht gefunden. Sie bleiben in dem, sie sind eingesperrt, können nicht mehr raus und am Ende finden sie ihren Tod da drin, ihr Grab. So kommt also ein schneller Abschluss, dann wird hier jetzt die Handlung sehr, sehr schnell vorangetrieben. Die Verse 29 bis 39 lese ich jetzt nicht nochmal, aber hier ist eine Übersicht über, wie die Struktur der Einnahme ist. Ne, man liest das und ich weiß nicht, ob es euch so ging beim ersten Lesen wie mir. Man liest das und denkt, okay, Makkeda und Libna, und dann war es wie die vorherige Stadt, wie eine andere Stadt und dann so schnell, okay, wir verstehen das schon. Die Bibel arbeitet oft mit Wiederholungen und er arbeitet nicht nur mit Wiederholungen, um zu sagen, ja, es gibt übrigens keinen anderen Weg, irgendwas auszudrücken, wir mögen einfach Wiederholungen, sondern es ist ein Stilmittel, um uns zu zeigen, wie Unterschiede auch aufgezeigt werden. Ne? Wir sehen also 7 Städte, die eingenommen werden. Ist auch symbolisch. Da wurden sicherlich insgesamt mehr Städte eingenommen im Süden. Ja? Wir lesen das am Ende, dass sie von Kadesh bis nach Gaza, ja, da waren viel mehr Städte in diesem Bereich. Aber er nimmt 7 Städte, die sie eingenommen haben, um etwas zu zeigen hier. Makkeda, Libna, Lakis, Horam, Eglon, Hebron und Debir. Diese Städte werden dann zerstört. Einmal mit König, Stadt, Volk. König, Stadt, Volk, dann nur Volk, Entschuldigung, Stadt und Volk, dann nur der König. Und der König von Gesa, da lesen wir, dass er kommt und dass er hingerichtet wird mit seinem Heer. Und später sehen wir, dass diese Stadt Gesa auch nie eingenommen wird. Also das Volk bleibt bestehen. Das ist also hier jetzt stimmig. Ja? Die Unterschiede in den Erzählungen, da möchte ich jetzt nicht viel mehr drauf eingehen, weil es einfach eine schnelle Erzählung ist, um zu zeigen, schaut mal, das ging so schnell. Gott hat eine Stadt nach der anderen in ihre Hand gegeben. Und immer wieder wird gesagt, und an dem Tag noch, wo sie angefangen haben zu belagern, haben sie die Stadt wieder eingenommen. Und sie haben alle da den Bann unterzogen. Und sie haben es geschafft. Und Gott schenkte ihnen das. Warum? Weil er für Israel kämpfte. Und das wird immer wieder gesagt, während dieses Textes auch am Ende. Er sagt, Josua schaffte das. Warum? Vers 42. Weil der Herr, der Gott Israels, für Israel kämpfte. Das ist die Sache. Darauf kommt es an. Wir haben hier also am Ende in Vers 40, Josua schlug das ganze Land, Bergland und den Negev und die Schefela und die Abhänge samt allen ihren Königen. Und er ließ nicht ein übrig bleiben, der entkommen wäre. Und er verstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie es der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Also wir sehen hier, dass Betonung draufgelegt wird, es ging so schnell, Gott hat es geschafft, so schnell in Rekordgeschwindigkeit und zwar vollständigen Sieg zu erringen. Auf der einen Seite können wir das also aus dieser Perspektive sehen, aber wir werden später sehen, zum Beispiel Hebron muss eingenommen werden später. Also irgendwie ist es eingenommen worden und irgendwie sind alle umgebracht worden und trotzdem sind da Bewohner später, die dann umgebracht werden müssen. Da kommen wir dann hin, wenn wir da sind. Worauf hier aber in diesem Text jetzt die Betonung gelegt wird, ist, Gott hat ihnen diese Siege so schnell geschenkt und so allumfassend gegeben, dass nur eine Erklärung dafür ausgereicht hätte, zu sagen, wie konnten sie das schaffen? Die einzige Erklärung ist, dass Gott für Israel kämpfte. Dass Gott für Israel kämpfte. Und so kehren sie am Ende dieses Abschnitts wieder nach Gilgal zurück und so wird die Erzählung also schön eingehüllt in dem Aufbruch von Gilgal. Die südliche Kampagne, ihr habt das auf der Karte gesehen, ja, das sind alles Städte im Süden, die dann eingenommen werden. Ja, also hier in diesem Bereich, ja, sind alles so, ich zeige jetzt nicht jedes, aber da unten in diesem Bereich und Israel ist eingekommen in der Mitte und jetzt haben sie erstmal den Süden eingenommen. Und das ging so schnell und es war so allumfassend. Tja, was bedeutet das für uns? Jesus hat auch jetzt, wie gesagt, schon seine Feinde zu seinen Füßen gelegt. Sie sind besiegt, sie sind überwunden. Sie sind unsere, sie einzunehmen. Wir sollten nicht mit Angst davor zurückziehen und hoffen, dass irgendwie etwas gut geht, sondern wir sollten Gottes Sieg in Anspruch nehmen. Wir sehen in diesem Text, dass Gott der wahre Wirkende ist. Er schenkt den Sieg durch Wunder und durch gewöhnliche, möchte ich es nennen, gewöhnliche Mittel des Alltags, um Sieg zu erringen. Wie kann Gott also seine Mission erfüllen? Zum einen tut er es durch Wunder, aber oft tut er es durch die Anstrengungen seines Volkes, die er gibt. Sein Volk wird durch seine Verheißung motiviert, die Mission zu erfüllen. Das haben wir in dem zweiten Abschnitt gesehen. Dann haben wir gesehen, dass Gott es liebt, die Bitten und die Gebete seines Volkes zu erhören. Er kämpft mit allen Mitteln für sein Volk. Für sein Volk, das eifrig ist, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten zu leben. Für die kämpft er, für die setzt er sich ein. Und so wird diese Mission, auch wenn sie bedroht war, auch wenn sie schon entschieden war, muss sie doch ausgefüllt werden von seinem Volk. Und so geht es uns auch. Gott kann durch unsere Anstrengungen sich verherrlichen. Es gehört zu seiner Mission, dass die Erde mit der Erkenntnis Gottes erfüllt wird. Wie das aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber sollte uns das nicht antreiben, zu sagen, hey, eines Tages kommt der Tag, wenn die ganze Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis Gottes. Eines Tages kommt der Tag, wenn Jesus endgültig seine Herrschaft aufrichtet und nichts mehr dem entgegenstehen wird. Davon wollen wir Teil sein. Wir wollen dafür sorgen, dass das doch möglichst heute wäre. Das wäre doch toll, wenn es heute wäre. Ja, wir können aber heute einen Teil haben, dass es ein Stückchen näher ist, dass ein bisschen weiter das Reich erweitert wird. Dafür können wir sorgen und dafür können wir danken. Und es sollte uns antreiben, das zu tun. Seine Feinde liegen ihn schon zu Füßen und auch uns. Römer 16 sagt das, ja. Wird bald den Satan unter eure Füße treten. Bald. Es ist schon bald so weit. Lasst uns so leben, als wenn es so ist. Also lasst uns diesen Gott preisen, dass er sein Volk benutzt, dass er den entscheidenden Sieg gegeben hat, dass er uns benutzt, diesen Sieg auszubauen, dass er uns benutzt, um ihn heimzufahren, dass wir das im Alltag machen können. Lasst uns den Mut haben, lasst uns keine Angst haben, sondern seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Lass sie uns motivieren.